Sie hören Kontrafunk aktuell. Während die grüne deutsche Außenministerin ihren Staatsbesuch in den Pazifik wegen mehrerer Pannen abbrechen muss, dabei aber mehrere 10.000 Liter Kerosin in die Luft bläst, muss sich die deutsche Industrie darum bemühen, zu Hause die Energiewende hinzubekommen. Zum Thema Baerbock gibt es später noch mehr im Kommentar von Frank Wahrlich. Die Folge der Dekarbonisierung sind aber steigende Energiepreise. So sehr steigend, dass sich der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck genötigt sah, ein Konzept vorzulegen, nachdem der Industriestrompreis staatlich subventioniert werden soll. Das Argument von Habeck: Wir haben die Wahl. Entweder mache ich Schulden oder die Wirtschaft schmiert ab. Dafür ist die Entscheidung klar gewesen. Dieses Konzept stößt aber jetzt auf Widerstand, vor allem natürlich in der Wirtschaft. Ich begrüße deswegen jetzt Professor Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Er ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum. Guten Tag, Herr Professor Kotz.
Hallo.
Verraten Sie uns doch bitte nochmal, um den Nullstand herzustellen. Was sind die Pläne des Wirtschaftsministeriums?
Ja, es geht darum, dass die energieintensiven Industrien Strom vergünstigt beziehen können sollen. Und da ist dann typischerweise immer mit gemeint, dass nicht der gesamte Stromverbrauch subventioniert wird, sondern nur ein Kontingent, etwa 80%, sodass zumindest an der Grenze noch ein gewisser Anreiz bleibt, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Aber im Grundsatz läuft es darauf hinaus, dass man versucht, die energieintensiven Industrien am Standort zu halten, indem man ihnen Strom mit Subventionen günstiger zur Verfügung stellt als allen übrigen Akteuren im Land.
Was ist die Gefahr an so einem Vorhaben?
Nun, die Gefahr liegt wie bei allen Subventionen darin, dass wir sie nicht wieder loswerden. Denken wir mal an die Steinkohlesubventionen. Die sollten ursprünglich auch nur der Strukturanpassung dienen. Die haben uns Jahrzehnte begleitet. Und hier ist jetzt wieder das Versprechen, dass es heißt, nun, wir brauchen diese Subvention nur als Brücke, bis wir so viel ausreichende erneuerbare Energien im Land produzieren können, dass dann, und die Hoffnung ist, dass das schon Ende des Jahrzehnts der Fall sein soll, Strom wieder so billig ist, dass man ihn nicht mehr subventionieren muss und trotzdem international bei den Energiepreisen wettbewerbsfähig sein kann. Daran muss man aber große Zweifel haben, denn dass die erneuerbaren Energien insgesamt, und zwar schon in so kurzer Zeit, die übrigen Energieformen am Markt unterbieten können, insbesondere die fossil hergestellten Energien, daran muss man doch erhebliche Zweifel haben. Und das läuft dann eben darauf hinaus, dass wir diese Subventionen noch einen beträchtlichen Zeit mitschleppen, vielleicht auch nie wieder loswerden. Und insgesamt wird daraus dann eben auch keine runde Story. Man kann nicht eine Energiepolitik machen, die erst die Energieproduktion verknappt und dann aber dem eine Industriepolitik an die Seite stellen, die darauf hinausläuft, die energieintensiven Industrien am Standort halten zu wollen oder gar noch neue anzusiedeln, wenn es etwa um die Batteriezellenproduktion geht, die ja ihrerseits auch sehr energieintensiv ist. Das funktioniert nicht, sondern wenn man dann Wettbewerbsfähigkeit herstellen möchte, dann muss man eben das Energieangebot im Land erhöhen und nicht über Subventionen agieren. Die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die müssen an anderer Stelle des Wirtschaftsprozesses aufgebracht werden. Und damit werden dann eben andere Bereiche in der Wirtschaft im internationalen Wettbewerb benachteiligt.
Was würde ein großes Industrieunternehmen denn daran hindern, einen industrieeigenen Windpark, einen unternehmenseigenen Windpark oder erneuerbare Energien zu installieren, damit man eben von diesem Strompreis einfach nicht mehr so abhängig ist?
Das kann man ja jederzeit auch jetzt schon tun. Dafür braucht man ja keine Subventionen. Subventionen weisen darauf hin, dass es eben doch nicht so ist, dass wir mit erneuerbaren Energien in so etwas wie ein Energieschlaraffenland rübergleiten. Denn das große Problem, was wir mit den Erneuerbaren haben, ist ja, dass sie nicht so zuverlässig zur Verfügung stehen, sondern eben schwanken können. Dafür braucht man erhebliche Reservekapazitäten oder eben starke Speicher. Und beides geht ins Geld und deshalb darf man sich eben nicht von den niedrigen variablen Kosten der erneuerbaren Energien blenden lassen. Am Ende müssen die systemischen Energiekosten aufgebracht werden und die sind offenbar jetzt noch nicht wettbewerbsfähig, sonst bräuchte man ja die Subventionen nicht.
25 bis 30 Milliarden Euro könnte dieses Projekt Industriestrompreis bis 2030 kosten, wobei Habeck dazwischen auch eine kleinere Variante, zum Beispiel mit der Begrenzung auf 3 bis 5 Jahre, so als Kompromiss ins Spiel gebracht hat. Was können denn Subventionen in dieser Zeit, also bis 2030, das ist ja quasi, was industrielle Planung angeht, morgen, was kann man damit bewirken?
Also zu sagen, wir machen das nur bis 2030, ist kaum glaubwürdig. Denn was passiert denn, wenn wir 2030 zu dem Ergebnis kommen, dass die Preise der Erneuerbaren oder generell der Energien in Deutschland immer noch höher sind als in der übrigen Welt? Würden wir dann seitens der Wirtschaftspolitik sagen, so, das war es jetzt mit den Subventionen, die kappen wir jetzt und dann lassen wir die energieintensiven Industrien ziehen? Dann wird doch eher wieder eine Diskussion aufkommen, dass es heißt, jetzt haben wir sie schon mit so viel Geld hier am Standort gehalten, jetzt können wir doch nicht vorzeitig den Stecker ziehen und dann werden die Subventionen noch weiter verlängert. Insgesamt ist natürlich die Planungsgrundlage für die Unternehmen derzeit erheblich erschwert, denn hier kommt eben ein politisches Wagnis mit ins Spiel. Man muss jetzt seitens der Unternehmen sich ein Bild davon machen, welchen Kurs wird die Wirtschaftspolitik denn einschlagen in den nächsten Jahren. Da haben Sie es ja angesprochen, eine Subventionszusage für die kommenden paar Jahre. Darauf sollte man sicherlich keine Investitionsplanung aufbauen. Das heißt, insgesamt bleibt die Unsicherheit dann groß. Und das dürfte dazu führen, dass man im Zweifel dann eben doch an anderen Stellen der Welt schaut, wo man energieintensive Produktionszweige aufbaut.
Weil Sie gerade andere Stellen der Welt angesprochen haben, wir hören ja ähnliche Subventionsgeräusche auch aus den USA. Die Biden-Regierung hat ja ihren Inflation Reduction Act angekündigt und da sind auch Rufe nach einem subventionierten grünen Umbau der Industrie lauter geworden. So, was Subventionen angeht, ist Deutschland also nicht allein zu Hause sozusagen. Wie salonfähig sind Subventionen denn mittlerweile wieder auch bei so starken freien Märkten und großen Wirtschaftsmächten wie den USA?
Ja, es gibt's in der Tat auch bei wichtigen Wettbewerbern, in China insbesondere und auch in den Vereinigten Staaten, aber das macht's ja nicht besser. Wenn wir uns jetzt auf einen solchen Subventionswettlauf einlassen, dann werden die Unternehmen die verschiedenen Regierungen gegeneinander ausspielen und dabei kann das Gemeinwohl niemals gewinnen, sondern zieht immer den Kürzeren. Man muss einfach konsequent sein. Man kann nicht, ich habe es ja vorhin angedeutet, eine Energiepolitik machen, die das Angebot verknappt und dann gleichzeitig die bisherigen Wirtschaftsstrukturen aufrechterhalten wollen. Das funktioniert so eben nicht. Und auch die USA tun sich ja keinen Gefallen, wenn sie so vorgehen. Die haben allerdings den Vorteil, dass sie viel günstiger Gas beziehen können, als wir das können. Wir sind ja mittlerweile im Wesentlichen auf LNG-Lieferungen und den dadurch höheren Gaspreis hier in einer nachteiligen Situation, während wir in den Vereinigten Staaten eben günstiges Fracking-Gas auch über Pipelines zur Verfügung haben. Das heißt, die USA müssen dort auch weniger subventionieren. Aber selbst wenn die USA das tun, dann haben sie vielleicht bei den energieintensiven Produktionen einen gewissen Vorteil. Aber den bezahlen sie dadurch, dass sie dann eben andere Teile ihrer Wirtschaft belasten müssen. Für die gilt dasselbe wie für uns auch. Und ein echter Systemwettbewerb besteht nicht darin, einfach die marktwidrigen Eingriffe der übrigen Welt hier zu kopieren, sondern eine Wirtschaftspolitik zu machen, die in sich stimmig ist. Und dazu gehört eben, dass jeder Wirtschaftsbereich die Kosten, die er verursacht, eben auch die Energiekosten, selber am Markt erwirtschaften muss.
Subventionen haben ja relativ wenig bis gar nichts mit organischem Funktionieren der freien Wirtschaft zu tun, sondern sind immer politisch gewollt. Nichtsdestotrotz, es gibt auch Gründe dafür, zumindest seitens der Politik. Die Wähler akzeptieren das, finden es auch nicht schlecht. Die Versorgung kann gewährleistet werden, erneuerbare Energien werden gefördert und soziale Gerechtigkeit soll angeblich verbessert werden. Inwieweit kann man den Leuten denn vielleicht klar machen, dass aber diese Dinge, die ich gerade angeführt habe, vielleicht dann doch eher weiche Gründe sind im Vergleich zum wirtschaftlichen Fortkommen?
Ich fürchte, dass man das den Leuten überhaupt nicht klar machen kann. Und das ist auch gut so. Denn die Mittel, die jetzt in die Stromsubventionen fließen, die fehlen ja an anderer Stelle. Und dort werden das die Menschen merken. Entweder muss der Staat andere standortstärkende Maßnahmen dann unterlassen, etwa im Bildungsbereich oder bei der Infrastruktur. Oder ganz unmittelbar bei der Energiewende eben ein Versprechen brechen, was bislang ja mit der Energiewende verbunden war, nämlich, dass man sagt, Die Einnahmen, die wir aus der CO2-Bepreisung erzielen, die geben wir über ein Klimageld wieder zurück. Und genau das steht jetzt ja im Feuer. Die Mittel, die jetzt in diesen Fonds fließen, aus denen werden ja Subventionen finanziert. Und es ist nicht mehr die Rede davon, dass man das Geld ausschüttet an die Menschen. Und das würde dann im Übrigen einen Effekt haben, dass die, die wohlhabender sind und typischerweise auch mehr CO2 in ihren Konsum- und Produktionsbedarfen haben, dass die dann stärker belastet werden als diejenigen, die weniger CO2 emittieren. Man würde das in irgendeiner Weise pro Kopf dann wieder zurückgeben. Das heißt, man hätte hier sogar einen Umverteilungseffekt zugunsten der weniger Wohlhabenden. Also dieses Versprechen kann man dann eben nicht gleichzeitig erfüllen. Und das scheint mir doch dann die Akzeptanz der Energiewende viel stärker zu gefährden als die Subvention für die energieintensiven Industrien.
Das heißt, Sie meinen, es hat insofern einen positiven Effekt, als dass die Leute dann durch Schmerz quasi lernfähig werden.
Wenn man so will, ja, aber das ist natürlich nichts, was wir uns wünschen können, denn das sind ja voraussehbare Effekte und Dinge und Fehlentwicklungen, die man voraussehen kann, sollte man nicht erst am eigenen Leib ausprobieren, um dann aus Schaden klug zu werden, sondern man sollte eben die Einsicht in diese Zusammenhänge nutzen, um diese Fehler von vornherein erst gar nicht zu begehen.
Ich habe eigentlich fast Angst davor zu fragen, aber ich muss es tun. Über die große Industrie haben wir uns schon unterhalten, aber was wird mit dem Mittelstand?
Der Mittelstand, beziehungsweise diejenigen, die eben nicht energieintensiv produzieren, die werden dann im Zweifel die höheren Energiepreise zahlen müssen. Und das ist dann eben ein weiterer Baustein der standortbelastenden Faktoren, die wir hier im Land haben. Das ist ja nicht der einzige Faktor, dass wir sagen, wir haben nur ein Energiepreisproblem. Wir haben noch allerhand andere Probleme, etwa bei der Demografie, was die Arbeitskräfteverfügbarkeit angeht, insbesondere was die Fachkräfte angeht, im Bildungsbereich, was die Bürokratie angeht und vieles andere mehr, die Abgabenlast. Und was immer man jetzt obendrauf packt an Belastungen für die übrigen Akteure der Wirtschaft, schmälert dann eben insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit und wird dann eben auch die Wachstumskräfte in diesem Land weiter reduzieren. Und deshalb tut man sich eben keinen Gefallen, wenn man sich jetzt in so ein Subventionssystem immer weiter hineinziehen lässt.
Jetzt kann man Robert Habeck als Wirtschaftsminister viel vorwerfen, aber eines nicht, nämlich, dass er keine Ideen hat und dass er nicht in die Mache kommt. Viele würden nur sagen, er hat die falschen Ideen und er tut das Falsche. Nichtsdestotrotz, was erwarten Sie sich denn jetzt von einem Wirtschaftsminister?
Mir scheint das Grundproblem darin zu liegen, dass es ein tiefes Misstrauen gegenüber Marktkräften und der einzelwirtschaftlichen Entscheidungskompetenz gibt. Das haben wir etwa beim Gebäudeenergiegesetz gesehen, wo man ja auch viel stärker auf Marktprozesse hätte setzen können, zu sagen, CO2 wird jetzt mit einem absehbaren Preispfad stärker belastet. Und damit hätte sich dann jeder selber ausrechnen können, wie er darauf reagiert. Und dann hätte man meines Erachtens mit guten Gründen darauf setzen können, dass diejenigen, die eine so schwerwiegende Entscheidung treffen, wie die, sich eine Immobilie anzuschaffen, dass die eben auch in der Lage sind, dann für sich zu entscheiden, auch für die Zukunft schon abzusehen, was die beste Heizungsform ist. Und auch da hat man ja versucht, diese Entscheidung viel stärker an den Staat heranzuziehen und schon vorzuprägen, sodass die einzelnen Akteure im Wirtschaftsprozess dann nur noch die ausführenden Organe sind. Und hier wünschte ich mir ein Umdenken, dass man wieder stärker auf die Koordinationsleistung von Märkten setzt und damit eben das gesamte Projekt der Energiewende insgesamt viel günstiger kommen wird, als wenn man das versucht, durch zentrale, vom Staat vorgegebene Lösungen zu erreichen. Das sind typischerweise immer die teureren Lösungen, weil sie dem Einzelfall nie gerecht werden.
Also Sie sagen, die beste neue Idee, die dann auch noch funktioniert, soll subventioniert werden. Gibt es in Deutschland überhaupt noch Leute, die solche Ideen haben oder sind die mittlerweile alle schon weg im Ausland und entwickeln da weiter?
Nein, die sind sicherlich noch da. Wir haben es hier ja auch nicht mit einer Raketenwissenschaft zu tun. Es geht jetzt hier in diesem Fall darum, wie kann man die immer knapper bemessenen CO2-Emissionsmengen am wirtschaftlichsten einsetzen. Das ist letztendlich für eine als ökonomische Fragestellung eine Allerweltsfragestellung. Es geht nämlich darum, eine knappe Ressource zu bewirtschaften. Und da wissen wir, wie das geht, wie man das über den Preismechanismus macht. Da muss man das nicht immer wieder neu erfinden. Das, was man jetzt bräuchte, wäre eben schleunigst ein Ausgleichsmechanismus an den Außengrenzen der Europäischen Union. Das sollte man flankierend jetzt schnell beschließen und dann die Marktkräfte tatsächlich wirken lassen. Und dafür müssen wir das Rad eben nicht immer wieder neu erfinden.
Das war Professor Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Er ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum. Wir unterhielten uns über den Industriestrompreis, der staatlich subventioniert werden soll, und was das für Folgen hat. Herr Professor, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.